Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren hat unser Bundespräsident bei der Rede zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit den steilen Satz gesagt: Wir leben heute im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Das ist jetzt ein paar Jahre her, knapp 4 Jahre her. Uns geht es rein materiell so gut wie nie. Auf der anderen Seite hat sich in den letzten Jahren ja so eine Stimmung in unserem Land breit gemacht, auch verstetigt irgendwie, verfestigt. Die Angst vor dem Abstieg, ja. Die Sorge, finanziell und sozial eines Tages abgehängt zu werden. Und das, was wir uns alle mehr oder weniger aufgebaut haben, wieder zu verlieren. Die R&V-Versicherung, die fragt die Deutschen ja seit über 30 Jahren jedes Jahr nach ihren größten Ängsten. Ganz vorne immer erster, zweiter Platz in aller Regel, die Sorge um den eigenen Wohlstand. Im letzten Jahr waren das die 3 Top-Ängste der Deutschen. 2/3 der Deutschen fürchten, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Finanzielle Sorgen prägen auch die 2. Top-Angst der Bürger. 6 von 10 Deutschen fürchten, Wohnen in Deutschland wird unbezahlbar. Und auch bei dieser 3. Sorge, der 3. großen Angst im Blick auf Vater Staat, haben viele auch so den Eindruck, die fetten Jahre sind irgendwie vorbei. Das spüren die Bürger, 57% der Befragten fürchten, Steuern gehen hoch, Leistungen werden gekürzt. Die Angst vor höheren Lebenshaltungskosten, das ist scheinbar auch irgendwie so eine Grundangst der Deutschen. Also manch einer glaubt, dass uns die Hyperinflation vor 100 Jahren irgendwie noch so in den Knochen steckt und dann so unfreiwillig weiter vererbt wird, als so ein Brot über 200 Milliarden Mark gekostet hat. Aber mal so generell gefragt, ein Leben, egal ob finanzielle Sorgen oder andere Sorgen, ein Leben frei von Sorgen, kann es das überhaupt geben? Ich meine, der Traum scheint groß zu sein, trotz allem auch heute noch eines Tages ausgesorgt zu haben, also zumindest mal finanziell. Wenn ich auf YouTube Videos anschauen will, dann muss ich mir sehr häufig erst einmal ein Werbevideo anschauen von irgendeinem Finanzprofi, der mir wirklich hoch und heilig verspricht, durch seine Kurse und Seminare in kürzester Zeit finanziell ausgesorgt zu haben. Es gibt auch so eine wachsende Bewegung in unserem Land von den Jungen, vielleicht zählt ja auch der eine oder andere von uns mit dabei, ja, die träumen davon, mit 40 in Rente zu gehen. Das sind so Supersparer, sogenannte Frugalisten. Schon mal gehört? Also frugal bedeutet einfach oder bescheiden. Die geben nur noch für das allernötigste Geld aus. Also mit dem Rad wird zur Arbeit gefahren, Restaurantbesuche, Shoppingausflüge sind grundsätzlich tabu. Was kaputt geht, wird repariert. Wenn was benötigt wird, eBay-Kleinanzeigen, Urlaub nur noch auf dem Campingplatz. Die haben eine Sparquote von 60-70%. Also der Deutsche spart circa 10% im Durchschnitt. Also das ist krass, da gibt es Familien so mit einem Kind, die geben nicht mehr wie 800 Euro aus im Monat. Und dann im Eiltempo Vermögen aufbauen, jeden Cent investieren und dann hoffentlich mit Ende 30, Anfang 40 den Job kündigen und von dem Geld leben, was man vorher investiert hat. Das klingt verheißungsvoll, womöglich hat man dann andere Sorgen. Aber mal im Ernst, so die Aussicht, die Chance, wirklich mal ausgesorgt zu haben, jetzt mal unabhängig von den finanziellen Sorgen, mal das Wort an sich, aussorgen, also das hört sich gut an, oder? Ein Leben zu führen, das ausgesorgt hat, also dass die Sorge zu einem Ende gekommen ist und sich nicht morgen schon wieder an der Bettkante meldet. Ich will dieses Wort vom Aussorgen mal auch als Grundlage nehmen für unseren Predigttext, denn das ist der Text, der für heute in den evangelischen Kirchen vorgeschlagen wurde und war jetzt alles wieder so beginnt. Ich habe gedacht, zack, das ist doch mal ein gutes Thema, ein guter Text. Denn Jesus, er redet quasi auch vom Aussorgen. Er haut da in der Bergpredigt mal den Satz raus, sorgt nicht um euer Leben. Ganz, ganz pauschal, ganz, ganz generell. Sorgt nicht um euer Leben. Und ich will in den nächsten Minuten mal darüber reden, wie kann vielleicht eine himmlische Strategie des Aussorgens aussehen. Und dazu ein Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Ich lese den Text nach der Basis-Bibelübersetzung. Da sagt Jesus seinen Jüngern, also den Zwölfen, und daneben standen mehr so aus der Ferne noch die anderen Menschen, die vielleicht weniger was von Jesus gehört haben bisher. Und er sagt denen, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch nicht einmal, Salomo, der König Salomo aus dem Alten Testament, in all seiner Herrlichkeit, war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Liebe Gemeinde, da stehen Sie also, die Jünger Jesu, und die Sorgen sind Ihnen ins Gesicht geschrieben. Das Essen hatte gerade mal wieder so gereicht, ein harter Kanten Brot, etwas Wein. Das war die karge Mahlzeit, die Abende, die wurden auch wieder kühler, bald würden die richtig kalten Nächte kommen. Da hilft nur noch ein dicker Mantel vor der Kälte und dem beißenden Wind, wenn man ihn denn hätte. Die Jünger selber nur mit so einem dünnen Mantel umhangen und verschlissen. Da gehen sie mit dieser Sorge zu Jesus. Meister, wir haben vor einiger Zeit alles stehen und liegen gelassen für dich. Haus und Hof, Familie und Beruf. Was wird jetzt aus uns werden? Und dann tritt Jesus näher zu ihnen hin, das Volk spitzt die Ohren. Wird er sie wieder zurückschicken zu den Fischerbooten, den Zimmereien? Als Jesus so redet, da spricht er aber freundlich mit ihnen und sagt, sorgt euch nicht. Und er lässt es nicht bei diesem Verbot. Er möchte ihnen heraushelfen aus der Sorge und er sagt, schaut euch die Vögel im Himmel an, schaut sie einfach mal an. Und dann lenkt er ihnen ihren Blick auf die Feldblumen. Schaut mal auf das Feld und schaut doch mal hin. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, es ist ein bisschen merkwürdig. Sehen wir aus wie Vögel? Sehen wir aus wie Feldblumen? Ist das nicht ein bisschen banal? Jetzt mal im Ernst. Mit Sicherheit sollen wir jetzt nicht den Vogel und die Lilie kopieren, die Verhaltensweisen übernehmen. Wir Menschen sind dazu berufen, zu säen, zu ernten, zu sammeln, zu arbeiten und zu spinnen. Aber vielleicht ist der Sinn folgender dahinter. Alles Wesentliche im Leben wird uns geschenkt. trotz Arbeit, trotz unserer Mühen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich mal über dieses Geheimnis nachzudenken, dass du geboren bist. Hast du dich selber auf die Welt gebracht? Dass du geliebt wirst von deinen Angehörigen, deiner Familie, vielleicht von deinem Partner? Solltest du dir das wirklich verdient haben, erkauft haben? Eine lebenslange Freundschaft, ist das wirklich ein Deal? Ist das die Basis für eine lebenslange Freundschaft, wie du mir, so ich dir? Oder ist es nicht doch unverdientes Glück, dass dir dein Leben bis zum heutigen Tag erhalten geblieben ist? Lag das wirklich nur an deinem Zutun? Klar, natürlich. Wir haben einiges jeden Tag dafür getan. Aber liegt es ausschließlich daran? Wir müssen nicht wie sein wie die Vögel oder wie die Feldblume, aber eins ist klar. Sie zeigen einfach, sie sind da aufgrund von Gottes Güte und Gnade. Eine Feldblume hat da wirklich nichts dabei getan. Gut, okay, es gibt da so Prozesse irgendwie, dass die halt wächst, okay, aber dass sie so dasteht, das ist Gottes Güte und Gnade. Einfach nur, weil er Lust drauf hat. So wie die Vögel und Lilien angewiesen sind auf Gott, wir sind Menschen, die täglich, trotz Arbeit und Mühe, wir sind so angewiesen, dass er uns das Wesentliche im Leben immer wieder gibt und schenkt. Ein zweiter Gedanke. Wo ist Gott eigentlich in unserer Sorge? Jetzt mal unabhängig, wo wir im Glauben stehen, vielleicht schon seit vielen Jahren, vielleicht auch eher distanziert, zweifelnend, mit mehr oder weniger Sorgen. Wo ist Gott eigentlich in unserer Sorge? Wenn so das Karussell sich dreht, abends vorm Zubettgehen, morgens vorm Aufstehen. Die alten Germanen waren Heiden, unsere Ahnen, unsere Vorfahren, waren Menschen, die Gott nicht kannten. Sie hatten für die Sorge ein ganz gutes Bild, das hier. Links sehen wir Thor. Manche Eltern nennen heute auch ihre Kinder wieder Thor, also so zurück zu den Wurzeln. Er hat einen riesen Hammer in der Hand und das ist das Bild der Midgard-Schlange. Also Midgard, germanisch, man könnte auch sagen, das ist ein anderes Wort für Welt. Rechts sehen wir die Weltenschlange. Und sie ist in der germanischen Mythologie eine die Welt umspannende Seeschlange, die sie mit ihrer Umklammerung zu zerbrechen scheint. Das war grundsätzlich das Lebensgefühl unserer Vorfahren, der alten Germanen. Daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff der Heidenangst. Manche kennen ihn noch, ja. Wenn der Glaube geht, dann kommt die Angst und die Sorge. Ich habe vor kurzem von einer interessanten Statistik über das Sorgen gehört. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber ich glaube, da ist was dran. 40% unserer Sorgen drehen sich um Dinge, die nie eintreffen. 30% unserer Sorgen beschäftigen sich mit der Vergangenheit, die ist vorbei. 12% unserer Sorgen betreffen unsere Gesundheit, sind meistens aber unnötig. Je nachdem, wie häufig wir zum Arzt gehen. Die Deutschen gehen europaweit gesehen am häufigsten zum Arzt, haben aber trotzdem keine bessere Lebenserwartung. Also die Franzosen, laissez-faire, die leben viel häufiger in den Tag, die haben, glaube ich, mindestens so hoch, wenn nicht noch höher. Also der Gang zum Arzt steigert wahrscheinlich auch vielfach die Angst. 10% werden als nichtige Sorgen verschiedenster Art bezeichnet, bleiben noch 8%. Ja, das zeigt also, es geht im Leben nicht um Beine hochlegen, ist klar. Aber hey, was ist dann wirklich eingetroffen von dem Karussell? Was ist schon längst vorbei? Was ist übertrieben? So ein Hypochonder, ja, Gesundheitshypochonder. Und was ist eigentlich nichtig? Was brauche ich eigentlich überhaupt nicht in meinem Leben? Und dann bleiben die 8%, ja. Und deshalb schärft Jesus seinen Jüngern ein, mit all dem plagen sich Menschen letztlich, die Gott nicht kennen. Kennst du Gott? Bist du mit ihm unterwegs? Rechnest du mit ihm in deinen Sorgen? Und Ich frage auch uns hier im Ländle, im Stuttgarter Speckgürtel, frage ich uns auch mal ganz bewusst, kann es sein, dass wir über all dem Wohlstand der letzten Jahrzehnte unseren himmlischen Vater, ohne dass wir es wollten, vergessen haben? Dass wir vergessen haben, dass wir Geschöpfe sind und bleiben, dass wir angewiesen sind darauf, was er uns Gutes geschenkt hat? Es ist ja irgendwie eine Krux, ja. Unser Wohlstand spiegelt dem menschlichen Herzen vor, ihm Sicherheit und Sorglosigkeit zu geben. Aber in Wahrheit verursacht gerade der Wohlstand erst die Sorge. Das ist eine Krux. Das Herz, das sich an den Wohlstand hängt, empfängt mit ihm die erstickende Last der Sorge. Die Sorge verschafft sich durch den Wohlstand, die Sorge erschafft sich den Wohlstand und der Wohlstand erschafft wiederum die Sorge. Wir wollen unser Leben durch den Wohlstand absichern und wir wollen durch unseren Wohlstand sorglos werden, aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Wer viel hat, der kann viel verlieren. Wenn ich überlege, was ich und wie sorglos ich teilweise als Student war mit BAföG, da war ich schon ganz vorne dabei. Ich war einer der wenigen Seminaristen, die konnten sich ein Auto leisten. Es wurde dann oft verliehen. Und wenn ich jetzt sehe, was jetzt auf meinem Konto landet, es sind ganz andere Ängste und Sorgen da. Wer viel hat, der kann einfach viel verlieren. Und die Frage ist, wie sieht der Ausweg aus unserer Sorge aus? Und wir fragen uns vielleicht, ob Jesus etwas damit zu tun haben könnte. Jesus kommt mit dem Angebot einer ungeahnten Freiheit. Er sagt, du, ich möchte, dass du aufhörst, dich mit deinen Sorgen kaputt zu machen. Stell dir vor, das bange Fragen, das könnte wirklich mal aufhören. Das kann man nicht so einfach. Ja, das stimmt. Das kann man nicht so einfach. Aber Jesus sagt, ich kann. Oder vielmehr, der himmlische Vater, der über allem ist. Er weiß, was du brauchst, er weiß es, er verliert dich nicht aus den Augen, er weiß es, er wird dich nicht treulos im Stich lassen, er weiß es, er ist zuverlässig und treu, dass er rechtzeitig das Nötige für dich tun wird. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, vielleicht immer wieder neu, dann sind unsere Sorgen, so sagt Jesus, beim himmlischen Vater gut aufgehoben. Aber damit ist Jesus noch nicht fertig. Er sagt dann quasi folgendermaßen etwas, ich will das mal so auf den Punkt bringen, wer loslässt, der hat die Hände frei. Ich glaube, es dürfte klar sein, ein Leben mit Jesus, auch mit Jesus, mit dem himmlischen Vater, führt nicht in die allgemeine Sorglosigkeit, in das Beine hochlegen oder was auch immer, sondern Jesus sagt gewissermaßen, wer loslässt, der hat die Hände auf einmal frei. Es gibt etwas Größeres im Leben. Jesus deutet es ja an. Ist das Leben nicht mehr? Wir essen und trinken und Kleidung. Jesus, er spricht quasi von einem wundervollen Tausch der Zuständigkeiten. Er sagt quasi, gib mir deine Sorgen, her mit deinen Sorgen. Und dann sagt er im selben Atemzug, streb vor allem nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Nach Gottes Reich streben, was soll das sein? Ich glaube, man kann es auf den einfachen Punkt bringen. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Das ist die Liebe zu Gott und das ist die Liebe untereinander zu uns, zu den Mitmenschen. Wo dieser Tausch passiert, wo wir uns vor Augen halten, hey, um was dreht es sich eigentlich wirklich im Leben? Auch im Leben als Christ zu leben. Da kann das, glaube ich, passieren. Vielleicht nicht sofort nach Schema F. Aber ich glaube, es ist wirklich etwas dran. Das habe ich vor kurzem diesen schönen Spruch gelesen, dass die Kunst eines erfüllten Lebens letztlich immer die Kunst des Lassens ist. Dinge zuzulassen, andere Dinge wegzulassen und dann immer wieder das andere loszulassen. Ernst Ferstel, österreichischer Schriftsteller, war es gewesen. Es geht darum, das wieder neu in den Blick zu bekommen, was letztlich wesentlich ist im Leben. Und ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn es hier heißt, strebt vor allem anderen nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Muss ich gerade mal hier. Ja, richtig, genau. Ich muss an dieser Stelle sagen, da ringe ich mit mir. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir sind uns einig, dieses Wort, dann wird er euch auch das alles schenken. Ich glaube, das ist kein Postkartenspruch, das ist keine Lebensweisheit, kein allgemeines Prinzip, was wir so draußen auf der Straße finden, nach dem Motto, Mensch, mach doch mal die Augen auf, da liegt doch alles bereit. Nimm es doch einfach und dann zack, es funktioniert immer. Ich muss auch ehrlich sagen, da rühren auch immer wieder auch Glaubenszweifel. Wir halten uns vor Augen, auch Menschen, ob mit oder ohne Jesus, ob mit oder ohne Glauben, sie erfrieren, sie verhungern und sie verdursten. Wir sehen es jeden Tag. Wir können es gar nicht mehr ertragen durch die ganzen Nachrichten. Ja. Deswegen ringe ich selber auch mit diesem Wort von Jesus. Manchmal schleicht sich fast so eine Art Atheismus dann auch durch die Hintertür ein. Gibt es doch nur einfach Menschen auf der Sonnenseite des Lebens und andere halt, ja, meine Güte, die sind auf der Schattenseite. Was hat Jesus damit sagen wollen? Dann wird er euch das auch alles schenken. Ich glaube, wir können das nur sagen, wenn wir uns vor Augen halten, dass uns Christen eine Sache geschenkt wurde, allen miteinander. Dass Jesus Christus derjenige ist, der uns allen gegeben worden ist, als das größte Geschenk, was man sich nur vor Augen halten kann. Dass es nichts Größeres geben kann, als das, was Jesus uns gegeben hat, mit seinem Leben vorgelebt hat, mit seinem Tod und mit seinem Auferstehen, uns jeden Tag schenkt. Und ich glaube, das ist ein Satz, den wir immer wieder neu einbuchstabieren müssen. Wir denken, es war mal so, dass einige Zeit später nach dem Text Jesus konkret die Jünger fragt, und als ich euch losgeschickt habe und ihr seid zurückgekommen, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und die Jünger sagen, nein, niemals. Ich glaube, es ist auch ein Satz, den wir nur auch im Vertrauen immer auf Gott sagen können, nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich letztlich wirklich brauche. Ich glaube, es kann Gott allein wissen. Ich kann mir vieles vorstellen, was ich mir wünsche und was mir geschenkt werden müsste, sollte, könnte. Aber dass Gott dann doch letztlich weiß, was ich brauche und was er mir schenken will. Und womit wir vielleicht heute oder morgen im beginnenden Alltag vielleicht anfangen können, das ist ein letzter Gedanke, und zwar der, lasst uns doch mal wieder im Heute leben. Also ich habe so den Eindruck, viele leben entweder im Gestern oder im Morgen. Was gewesen ist, kann einen nicht mehr loslassen. Andere denken ständig an morgen. Die biblische Zeitform des Christen oder die Zeitform des Christen, kann man so sagen, ist die Gegenwart, Präsenz. Leben im Hier und Heute. Jesus sagt einfach, macht euch keine Sorgen um den kommenden Tag, er wird für sich selber sorgen. Klingt wieder so banal, ich weiß. Aber im Ernst, was bringt es dann tatsächlich? Sich heute zu sorgen, was in 5, in 10, in 15 Jahren ist. Wer kann wirklich seinem Leben auch nur eine Spanne dazusetzen? Wenn wir jetzt nachher beten, das Vaterunser, dann denken wir vielleicht in besonderer Weise auch an diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, nicht in 5 Jahren. Und deswegen, lasst uns die Augen öffnen für das Wesentliche, das uns geschenkt wird in diesen Tagen, auch in der Zukunft. Lasst uns Gott suchen in unserer Sorge. Lasst uns die Einladung annehmen, dass wir unser Leben ihm hingeben und dass wir dann auch erleben, er segnet ein Leben im Hier und Heute. Ich bete mit uns. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in der vergangenen Woche versorgt hast. Wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast. Dich bitten wir aber auch, vergib uns, wo wir kleingläubig waren und dir wenig vertraut und zugetraut haben. Du siehst unsere Sorgen und Lasten, ganz gleich welcher Art, finanzielle Sorgen, gesundheitliche Nöte, Sorge um unsere Beziehungen. Herr, du weißt, was wir brauchen. Du siehst unseren täglichen Mangel. Nimm weg, was uns hindern will, dir zu glauben. Stärke unser Vertrauen auf dich und beschenke uns neu mit dem, was wir wirklich benötigen. In der Stille, da beten wir jetzt miteinander und füreinander und wollen dir auch unsere Sorgen dir im Gebet nennen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns nimmst. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in die vor uns liegende Woche unter Gottes guten Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.